wollen wir unsere Abendstunde im Namen Jesu wieder beginnen.
Für heute Abend. Gerade zur Feier des Brotbrechens. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Wir schlagen die Stelle auf. 1. Korintherbrief. Kapitel 11. Wir lesen nur die Worte, die Christus selbst, wie er schreibt, ich habe von dem Herrn empfangen, nicht etwa von Lukas oder Petrus, sondern direkt vom Herrn. Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in welcher er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. Dies tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis. Also sowohl die Feier des Brotbrechens als der Segnung des Kelches zu seinem Gedächtnis. Eigenartig, dass Paulus schreiben darf in Vers 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in welcher er überliefert worden ist, zwei Überlieferungen. Judas hat ihn den Häschern überliefert und der noch größere Sünder als Judas, Saul von Tarsus, hat den ersten Platz für sich mit Beschlag belegt, was erstklassiger Sünder betrifft. Ihm ist es gegeben, diese wunderbaren Dinge uns zu überliefern. Und dann nach dem Mahle. Zuerst hat Jesus mit seinen Jüngern genau nach dem Gesetz das Passamahl gefeiert. Und dann erst nahm er Brot und Wein. Und hat diese Worte ausgesprochen dann. Zusätzlich hat also die Satzungen des Passafestes in Israel in die höhere Stufe dieser Feier Neuen Testamentes erhoben. Dort sind es Fleisch und Blut und hier sind schon Brot und Wein. Typisch Melchisedek. Ne? Hohe Priester nach der Weise Melchisedeks, Jesus Christus nicht nach der Weise Levis. Wir dürfen hier nicht stehen bleiben. Dies tut, ein Kelch segnen, so oft ihr das Brot esset, den Kelch trinket, zu meinem Gedächtnis. Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ein kurzer Satz. überspannt eine große Brücke, verkündigt ihr seinen Tod, Golgatha, vor bald 2000 Jahren, bis er kommt, Entrückung. Zwei Brückenpfeiler. Und zwar, mit Golgatha, haben wir gelernt, begann das Geheimnis des Leibes des Christus zu laufen. Die Glieder des Leibes des Christus wurden mit Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben, mit ihm begraben. In dem Moment hört die Uhr Israels auf zu ticken. Wenn sie wieder ticken wird, können wir nicht mehr da sein. So wenig, wie wir da sein konnten in unserem Geheimnis, solange der Messias noch lebte. Ganz klar. Und die Uhr Israels noch tickte. Wenn sie wieder ticken wird, das heißt, wenn die letzten 7 Jahre zu laufen beginnen werden, dann können wir nicht mehr da sein. Sonst kann die Uhr, solange wir da sind, kann die Uhr Israels, die Gott schon wieder hervorgeholt hat, jetzt in Gang bringen, auseinandergenommen hat, haben wir gelernt. Ne? So sieht es heute in Israel aus. Alles auseinandergenommen. Ne? Um alles zu reinigen, neu zusammenzusetzen, Öl hineinzugießen, dann kommt der Geist über Israel und dann funktioniert die Sache wunderbar. Dann tickt sie dann auch wieder im nächsten Augenblick, wenn wir, oder ja, Augenblick im weiteren Sinn des Zeitmaßes, wenn wir weggenommen sind. Das Stillstehen der Uhr Israels umfasst genau die gleiche Zeitspanne, wie das Geheimnis des Leibes des Christus läuft. Mit Golgatha hört sie auf zu ticken. Wir sind da, mit gekreuzigt. Die Uhr Israels tickt wieder. Die 7 letzten Jahre laufen, die dort hätten laufen sollen. Und wir sind weg. Und wir haben ja gelernt, staunend hoffe ich, immer mehr staunend, dass diese Zeitspanne von Golgatha bis zur Entrückung genau 40 Halbjahrperioden sind, 40 mal 49 Jahre. Ich kann nichts dafür, aber die Dinge sind so, wenn man die Zusammenhänge sieht. Stimmt auch genau überein mit 1948, haben wir gelernt. Die 3 Zeitpunkte als Jahre, 1948 sitzt, 49 mal 49 Jahre vorher, ausgehend des Wortes Jerusalem zu bauen. Von dort aus wurde Golgatha genau bestimmt, im Jahre 30 unserer Zeitrechnung. Und diese Generation läuft ab um das Jahr 1990. Also dann wissen wir, wo wir stehen, in kurzen Zügen. Wer also irgend das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, in unanständiger Weise, so haben wir zu lesen. Nicht etwa, wer würdig ist oder wer unwürdig ist. Wir haben ja gehört, dass die Korinther sich da große Schuld haben zugesetzt, dass sie das heilige Abendmahl oder Feier des Brotbrechens, ich muss nochmal sagen, zu einer Fresserei und Sauferei haben ausarten lassen. Und deshalb diese Worte des Paulus jetzt. Der wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Und jetzt, ein Mensch aber prüfe sich selbst und nicht den Nachbar zur Rechten und zur Linken oder hinten oder vorn, sondern sich selbst. Und in dieser Weise esse er von dem Brote und trinke von dem Kelche. Soweit. Dann noch die bekannten Worte im 10. Kapitel des 1. Korintherbriefes, Vers 14. Darum, meine Geliebten, fliehet den Götzendienst. Eigenwille, schreibt Paulus an einer Stelle, das ist schon Götzendienst. Da hat man sich selber zum Gott gemacht, der verfügt. Und andere Dinge. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Und jetzt darf Paulus sagen, im Zusammenhang mit der Feier des Brotbrechens, ich rede als zu Verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage? Konnten sich ja die einzelnen Korinther, die den Brief lasen oder hörten, ne, dann fragen, ja, gehöre ich auch zu den Verständigen, die Paulus hier anredet? Jetzt können wir ja prüfen, ob wir die Dinge verstehen und beurteilen können. Der Kelch der Segnung, eigenartig, hier kommt zuerst der Kelch, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Jeder einzelne gläubige Mensch kann das Blut des Christus, das heißt seine Seele, die er ausgeschüttet hat, in den Tod an unserer Stadt als Lösegeld. Versteht, sein Blut, das ist seine Seele, kann jeder für sich beanspruchen. Und wenn wir im Gebet von unserem Bruder unter anderem gehört haben, Herr, wir danken dir, dass wir auch schwach sein dürfen. Dass dann deine Gotteskraft umso wunderbarer bei uns wirksam werden kann. Und diese Gotteskraft liegt sowohl in der ausgeschütteten Seelenkraft des Christus, denn wir lesen in einem Psalm, in meiner Seele war Kraft, die Seele des Heiligen Gottes. Die können wir trinken. Also wenn wir etwas trinken, merken wir dann etwas im Gaumen, wenn es so heruntergleitet, merken wir nur was. Und dass da was Neues dazugekommen ist, das uns stärkt, merken wir das. Bitte geistlicherweise können wir das auch merken. Merken wir auch etwas, wenn wir dort den Schalter drehen und dann wird es Licht. Ne? Geschieht dann etwas. Bitte. Wir können im Glauben den Kontakt mit der Gegenwart unseres Herrn einschalten, in einem Moment. Ist das möglich? Ja, ein kleines Kind, das noch nicht zum Schalter hinaufreich langen kann, nicht, dann nimmt man das nicht übel. Nicht? Aber wenn es möglich ist, der will doch nicht in der Finsternis herumtappen, wenn es so einfach ist. Und wie ein Strom, der nun eingeschaltet ist, bei einem Motor Kraft entwickelt und beim Radio Musik und beim Fernsehen Bild und da Licht und so weiter, so wirkt sich das aus, wenn wir jetzt das vergossene Blut des Christus, das heißt seine Seele, durch uns strömen lassen, also trinken. Und sein Fleisch, das ist seine Gottgestalt, essen. So. Das ist Kraft, zusätzliche Kraft. Dass ich da vorn stehen darf mit über 80 Jahren oder im 81. Jahr, das darf ich sagen, das habe ich dieser Gnade zu verdanken. Von Haus aus wäre ich schon längst nicht mehr da. Längst. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft? Ah ja, einzeln können wir das tun, in jeder Lebenslage. Aber jetzt sind wir eine Gemeinschaft. Jetzt bezeugen wir das Gemeinsame, dürfen das in der Gemeinschaft vollziehen und bezeugen. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, und zwar, was für eine Sorte?
Herzen.
Also, ja. Aber da hast du jetzt den Slut die Blase, das haben die alle gehört. Nicht? Müssen wir erst mal besser machen. Also, erste Festordnung, auch, so lasst auch uns Festfeier halten, denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet. Und so wird anschließend kommt das Fest der ungesäuerten Brote. Wir sind nach dem inneren neuen Menschen vollkommen rein, ungesäuert. Keine schlechten alten Sauerteig, den sollen wir, der ist da am alten Menschen noch vorhanden, den sollen wir ausfegen in der Kraft des Neuen. Also, denn ein Brot, Gerstenbrot, das ist die erste Ernte und das erste Gottesfest. Ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Also ein Brot, ein Leib. Eigenartig, woher kommt denn der deutsche Ausdruck, ich hätte gerne ein Leib Brot. Ein Brot, ein Leib, da kommt doch von da. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Für uns ist Christus das Gerstenbrot. Für Israel ist er das Weizenbrot. Also für die Erstlingsgemeinde aus Israel, die jetzt dann drankommt. Dann sehet auf Israel nach dem Fleische. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, also jetzt nach dem Gesetz, in Gemeinschaft mit dem Altar? Na ja, klar. Und wir wissen, Altar steht die Liebe Gottes da. Aber das wussten die Priester nach der Weisen Levis und Aarons nicht. Was da geschah, geistlicherweise, was dargestellt wurde. Was sage ich nun, dass das einem Götzen geopferte etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei, sondern, und jetzt bitte korrigieren, haben die Elberfelder Israel geschont, sondern dass das, was die Nationen, sehen wir in der Elberfelder Übersetzung, in eckigen Klammern steht das da. Das heißt, das steht im griechischen Text gar nicht da. Wir haben zu lesen, Vers 18, seht auf Israel nach dem Fleische, nicht auf die Nationen. Das ist eine kleine Irreführung da in der Übersetzung. Denn, sondern das, was sie opfern, Israel, den Dämonen opfern, haben sie den Dämonen geopfert? Reichlich. Das lesen wir ja überall. Was war denn das goldene Kalb? Was war denn das? Der Höhepunkt, das den Dämonen opfern. Und deshalb hat Gott sich von ihnen abgewandt und sie dem Heere der Himmel, der Engelwelt, übergeben. Sondern das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Fünften Mose 32, 13. Amos 5, Vers 26. Nur zwei von den vielen Stellen. Sie opferten den Dämonen. Den Dämonen, ja. Israel. So. Und jetzt das Thema selbst. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Jesus wird vom Kreuz abgenommen, sein Leib. Eigenartig, im Neuen Testament kennt man das deutsche Wort Leichnam gar nicht. Sie haben nicht den Leichnam Jesu abgenommen und den Leichnam begraben, wie wir übersetzen würden. Ne? Immer den Leib. Immer den Leib. Und sie war nicht der Leichnam Jesu wurde einbalsamiert von Nikodemus, sondern sein Leib. Ein Leib. Naja, weil wir ein Leib, Glieder an seinem Leibe sind. Schon jetzt. Sein Leib wird ins Felsengrab den wunderbaren Garten gelegt. Seine Seele schüttet er aus als Lösegeld in die Gewalt Satans, der dieses Lösegeld verlangt hat von Gott. Wenn er alle ihm schon verfallenen Seelen freigeben soll. Deshalb, wer seine Seele noch festhalten will, trotzdem Gott bestimmt hat, wer Seele sündigt, die muss sterben, die kommt ins Totenreich. Wer das für sich ablehnt, der verliert sie. Wer aber Ja sagt, ja, ich habe gesündigt, also meine Seele muss ins Totenreich, ist aus. Dem sagt Gott, für dich habe ich eine wunderbare neue Seele bereit. Ein Stück der Seele meines geliebten Sohnes. Er hat seine Seele ausgeschüttet als Lösegeld in den Tod, dessen Gewaltherr Satan war. Sein Geist hat er in die Hände des Vaters befohlen. Und was geschah mit den drei Stücken? In diesem versiegelten Grab wurde der Menschenleib Jesu vorerst in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde aufgelöst und gleichzeitig verwandelt durch die Herrlichkeit des Vaters in den unsterblichen Herrlichkeitsleib Jesu. Und da wir ja schon mitgekreuzigt wurden und mitgestorben sind und mitbegraben wurden, hat Gott auch für uns schon einen neuen Leib, einen Herrlichkeitsleib, fertig bereit. Seine Seele als Lösegeld ausgeschüttet in den Sheol, ins Totenreich. Der Tod konnte ihn nicht halten, seine Seele, weil die zu wunderbar und in Weißglut der Liebe glühte. Der Satan ihn sofort wieder rausgeschickt hat. Zum Glück hat Jesus die neue Rechtslage, die vorher mit einem Eidschwur festgelegt worden ist, wahrgenommen und gesagt, bitte, ich gehe wieder raus, meine Seele kehrt zurück, aber nur, wenn du mir alle Schlüssel des Todes und des Hades ausgehändigt hast. Jetzt öffne ich und niemand schließt und jetzt schließe ich und niemand öffnet und nicht mehr du. Der Tod konnte, wollte ihn nicht halten. Dazu Matthäus 20, Vers 28, Markus 10, Vers 45, 1. Timotheus 2, Vers 6. Sein Geist, den er in die Hände des Vaters befohlen hat, den hat der Vater als nackter Geist an die Gerichtsorte gesandt, wo die nackten Geister in Eisen und Fessel von Erz und Eisen verhaftet waren, die in den Tagen Noahs gesündigt hatten, dort, die zu den Töchtern des Menschen, der Menschenkinder eingegangen waren. Zu denen schickt der Vater den Geist seines Sohnes und verkündigt ihnen Botschaft, und was geschieht? Und diese Gefangenschaft führt er im Triumph gefangen. Lohnt es sich, sich daran zu halten, dies tut zu meinem Gedächtnis. So gewaltig. Nun, sein Leib, den stellt Jesus dar durch das Brot. seine Seele durch den Wein. Sein Blut, das ist seine Seele. Und dieser Wein, das ist mein Blut. Und sein Blut, das ist seine Seele. Merken wir, wie die Schrift selbst diese vorerst anstößigen Dinge, wer nicht isst mein Fleisch und wer nicht trinkt mein Blut, nicht? Hat ein Theologe geschrieben, ja, von dieser Schlachthaustheorie, da mache ich nicht mit, will ich nichts wissen. Nicht? Ja, der ist am Buchstaben hängen geblieben und der soll sich ruhig mal ärgern dran. Dazu hat der Geist Gottes diese anstößigen Begriffe gewählt. Warum? Weil die Dinge so allerheiligst sind, dass es Gott für besser findet, wenn sie sich daran stoßen, als missbrauchen und daran ärgern. Sein Leib ist dargestellt durch das Brot, seine Seele durch den Wein und sein Geist durch das Öl, das hier fällt. Das macht jetzt der Geist selber. Der Geist verklärt uns die beiden Stücke. Mein Fleisch, das ist das Brot Gottes, das ist meine Gottgestalt. Ist das eine Stufenreihe? Und mein Blut, das ist der Wein, das ist meine Seele. Das ist auch eine dreifache Stufe. Und die oberste Stufe erst ist gut, wohlgefällig, vollkommen. Auch hier. Dann dürfen wir uns wieder erinnern lassen, dass wir nicht nur erlöst sind vom Fluch der Sünde und des Todes, sondern um den gleichen teuren Preis sind wir erlöst vom Gesetz vom Sinai. Erlöst. Losgekauft vom Gesetz. Paulus im Galaterbrief. Um den gleichen Preis. Ich jetzt Moment geschwiegen habe, dann steht mir wieder diese Katastrophe geistlicherweise vor Augen, dass alle die Gläubigen vor 2000 Jahren Jerusalem, Christusgläubigen, gleichzeitig Eifer waren für das Gesetz, von welchem Gott zuerst mal Israel losgekauft hat vom Gesetz. Und jetzt sind sie Eifer für das Gesetz. Noch einmal, sein Blut, dargestellt durch den Wein, das ist seine Seele. Die dürfen wir trinken, bekommen Gottes Kraft, gewaltig. Sein Fleisch, dargestellt durch das Brot, das ist seine Gottgestalt. Und jetzt sein Odem, sein Hauch, dargestellt durch das Öl, das ist sein Geist. Er hauchte sie an und sprach, nehmet hin, Heiligen Geist. Wo wir lesen, der Geist weht, wo er will, ist im Griechischen Hauptwort und das ist genau das gleiche Tätigkeitswort. Entweder müssten wir genau lesen, der Geist geistet, wo er will, oder der Wind weht, wo er will. Das ist beides richtig. Aber der Wind ist wieder Modell für den Geist. Du siehst ihn nicht, du hörst aber sein Sausen, dass da was weht. Und dass das mir Leben gibt, dass ich überhaupt jetzt atmen kann. Einen göttlichen Odem einziehen kann. Weiter, wenn wir an Kolosser 2, die Verse 9 bis 15 denken. Aha. Bei dem allem gilt, das Wort Jesu, warum ärgert euch dies, meine 12 Jünger? Wenn ich sage, wer nicht trinkt mein Blut und isst mein Fleisch 5-mal nacheinander, warum ärgert euch das? Ist gar nicht nötig.
Bitte Kassette wenden.
Wenn ich von Fleisch und Blut spreche, auch dann sind meine Worte Geist und Leben. Und so haben wir sie jetzt vorhin verstehen lernen dürfen. Wunderbar. Sein Blut, seine Seele, sein Fleisch, seine Gottgestalt, sein Odem, sein Geist. Leib, Seele, Geist. Seine Worte sind Geist und Leben. Er fährt weiter, denn das Fleisch nützt nichts. Und steht nicht auch noch geschrieben, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Aha. Ist das auch eine Gnade, wenn wir jetzt bei einer solchen Feier unserem Herrn insofern Freude machen dürfen, dass wir ihm ein etwas ihm wohlgefälligeres Zeugnis vortragen dürfen, in seiner und durch seine Gnade. Sein Fleisch ist noch durch etwas Hochheiliges dargestellt im Gesetz. Den Scheidevorhang in der Stiftshütte. Der Vorhang, Hebräer so und so, welcher ist sein Fleisch? Hebräer 10, Vers 19 und 20. Der Vorhang, der Scheidevorhang, zwischen der Stiftshütte, dann bei Salomon, wo die Tempel Gottes sind, sein Vorhang bedeutet, stellt seinen Fleischesleib dar. Den ließ er zerreißen am Kreuz. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Weil jeder einzelne Knochen, jedes einzelne Gebein tut mir weh. Der Vorhang ist gleichzeitig, stellt bei Christus den ganzen Fleischesleib dar. Und stellt die Beschneidung dar, an der Gott wohlgefallen hat, endlich. Auch eine Beschneidung am Fleisch, nein, nicht am Fleisch, sondern, dass der ganze Sündenfleischesmensch ans Kreuz genagelt gehört, nach dem Gesetz. Da stellt der Vorhang dar, den ganzen Fleischesleib, der zerrissen werden muss, getötet wird. Das ist die Beschneidung des Christus, mit der auch wir beschnitten worden sind. Das ist unsere Beschneidung, wunderbar. Also mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben. Bitte, stimmt's? Dann intimer Weise bedeutet der Vorhang die Vorhaut beim Mann, und das Hymen bei der Frau. Das, was männlich-weiblich trennt. Denn das Heiligtum ist der weibliche Bezirk und das Allerheiligste der männliche Bezirk. Was das für Zusammenhänge sind und was da herausgelesen werden muss, dann. Und dieser Vorhang stellt die Feindschaft dar, die das Gesetz der Gebote in Satzungen aufrichtet zwischen Israel und den Nationen. Steht auch so geschrieben. Ist gut, dass Gott hier die Feindschaft zerrissen hat. Und an was hängt denn die Feindschaft hier? Diese scheidende
an der Zusammenfügung, an der Versöhnung, die war zuerst da. Vor Grundlegung der Welt hat Gott zuerst sichergestellt, dass alle Feindschaften, alle Trennungen, alle Differenzen, alle Unterschiede einmal in einer wunderbarsten Versöhnung des All aufleuchten werden. Erst nachdem er das sichergestellt hat, hat er genehmigt, dass in seiner Schöpfung so viel Feindschaft und Zwietracht und Widereinander und Hass und wie die Dinge alle heißen mögen. Das Gesetz der Gebote in Satzungen, die Feindschaft, hat Gott abgebrochen. Bei Salomo war das eine ganze Wand mit einer Ölbaum, Doppeltür, wunderbar, abgebrochen. Ah, bitte. Hat Petrus einmal das, was er abgebrochen hat, auch wieder aufgerichtet? Ja. Zum Glück hat Paulus ihn dann zur Rede gestellt und gesagt, wenn ich das, was ich eben abgebrochen habe, nämlich die Feindschaft zwischen Israel und den Nationen, indem er mit seinen Mitarbeitern, mit den Nationenleuten, den Heiden gegessen hat an einem Tisch, ne? Und da kommen die von Jakobus von Jerusalem und schleunig verschwinden die, nicht? Hauen ab, sagt der Schweizer. Nicht? So. Und Paulus sagt, wenn ich das, was ich eben abgebrochen habe, diese Zwischenwand Petrus, gell? Dann stelle ich mich selbst als Übertreter dar. Deshalb kann Gott, der die erste oder die gegenwärtige Schöpfung dem Fluch der Vergänglichkeit unterstellt hat, nicht einfach am anderen Morgen sagen, ja, es tut mir leid, ich mache jetzt einfach, ich bin ja Gott, ich kann machen, was ich will, ich mache jetzt einfach eine neue Schöpfung. Nein. Dann muss er die Flüche, mit denen das Gesetz den belastet, der das Abgebrochene, Abgerissene, Zerstörte wieder aufbauen will, muss er die zwei Preise bezahlen, erst mit dem Erstgeborenen und dann noch mit dem Jüngsten, haben wir ja gelernt. Was haben wir für ein herrliches Gotteswort. Wir haben eins noch vergessen, beim Blut des Christus, seiner Seele, bei Wein, da hat der Geist Gottes noch eines der Metalle als Modell gewählt, nämlich mit was wird denn gelöst, erlöst? Mit Silber. Mit Silber. Als Judas die 30 Silberlinge wieder in den Tempel über die Köpfe der hohen Priester weg hineingeworfen hatte, sind die ja in Verlegenheit und erklären, jetzt sind sie die Christushasser, wunderbare Propheten mit dem, was sie aussprechen. Diese Silberlinge, dieses Silber können wir nicht im Tempel Schatzkasten lassen. Warum? Weil es der Preis des Blutes ist. Also was stellen die Silberlinge da? Das Blut des Christus. Und mit was haben sie denn bekommen, der Juda, für den Josef? 20 Silberlinge. Haben seine Seele verkauft. 20 Silberlinge, natürlich haben die Händler dann 50% draufgeschlagen, also die haben dann schon 30 Silberlinge eingesteckt. Ganz gewaltig. Blut und Wein, 3. Mose 17, 14, was das Lösegeld betrifft, Matthäus 20, Vers 28, Markus 10, Vers 45. Jetzt eine ganz feine, ja, jetzt muss ich auf die Uhr gucken, ja, gerade noch Zeit. 5. Mose 16, Vers 6. Ihr sollt Passa feiern beim Untergang der Sonne, zwischen den beiden Abenden. 5. Mose 16, 6. Untergang der Sonne. Sollt ihr den ans Holz gehängten, steht im Gesetz geschrieben, spätestens vom Fluchholz herunterholen und begraben oder mit Steinen bedecken. Wurde die Schrift so erfüllt? Ganz genau. Beim Untergang der Sonne. Wir haben ja gelernt, er hat den Mond, es gab Vollmond heute Nacht, gestern und heute. Prächtig, passt aus. Das ist der 14. Tag am Neumond, ja, das habe ich noch, merke ich erst in dem Moment. Ne? Also auch der Abend stimmt noch heute. 14 Tage ab Neumond sollt ihr das Lamm schlachten. Das ist die Monatsbestimmung am 14. Tage am Neumond. Das Jahr ist bestimmt worden von 454 vor Christus. Der Monat, der erste Monat dieses Jahres, bei Tag und Nacht gleich im Frühjahr. Der Tag, der 14. Tag bei Vollmond, Golgatha. Und die Stunde vom Holz heruntergeholt beim Untergang der Sonne. Kurz aufgezählt, Untergang der Sonne. Das steht jetzt nicht so da, aber wir verstehen sofort, wenn ich die Worte ausspreche. Da der Tag kühl geworden war und der Herr durch den Garten ging, war da etwas passiert. Wann wird denn der Tag kühl? Wenn die Sonne untergeht. Das heißt, die Gegenwart des Herrn hat sich zurückgezogen wegen dem Fall, dem Ungehorsam von Adam und Eva. 1. Mose 15, 12 bis 17. Abraham weiß sich nichts zu helfen. Was ist mit mir los? Also eine tiefe Depression fällt auf Abraham. Da jetzt kommt das Wort Sonne im Alten Testament zum ersten Mal vor, weil die Sonne untergehen wollte. Für wen ist die Sonne Zeichen? Gott der Herr ist Sonne. Das Angesicht Jesu leuchtet immer wie die Sonne. Sonnenuntergang heißt, da sollt ihr das Lamm schlachten. Passafeiern. Stimmt's? Die Sonne verschwindet von der Bildfläche und der Herr auch. Wird es dann dunkler, wenn die Sonne untergegangen ist? Oder muss der Herr noch ein Geschöpf schaffen, das nicht anders kann als sündigen? Kann er gar nicht. Er muss nur auf Herzenswunsch seiner Geschöpfe sich zurückziehen. Wird es dann dunkel, wenn das Licht der Welt sich zurückzieht? Mehr braucht er nicht zu machen. So macht Gott Finsternis. So. Sache der Geschöpfe, dafür gesorgt zu haben. 1. Mose 28, 11. Jakob und Esau haben wir eben hinter uns gelassen. Jakob, die Sonne geht unter, er legt sein Haupt auf einen Stein und was passiert? Engel Gottes steigen auf und nieder. 2. Mose 17, 12. Kampf gegen die. Was waren das, Midianit oder was? Mose betet und Aaron und Hur unterstützen ihn. Warum? Er wird müde und lässt die Hände, Gebetshände in die Arme fallen und dann siegen die Feinde. Das sehen seine Freunde und stützen seine Arme. So. Und dann setzen sie ihn noch auf einen Stein. Wie heißt denn der? Genau den die Bauleute verworfen haben natürlich. Da kommt auch das Gesetz zur Ruhe. Mose, der das Gesetz darstellt. Und zwar, sie unterstützten ihn, wie lange? Ja, jetzt sind wir am Sonnenuntergang. Und der Aussätzige soll so und so sich waschen, aus dem Griechischen getauft werden, im Wasser getauft, gereinigt werden. Und wenn die Sonne untergegangen ist, soll der Priester ihn für rein erklären. Stimmt. Wenn Christus am Kreuz gestorben ist, kann mich dann die Gerechtigkeit Gottes für rein erklären. Josua 10, 13 und 1. Könige 22, 36. Ahab starb beim Untergang der Sonne. 2. Samuel 3, 35. David fastet bis zum Untergang der Sonne. Dann ist es nicht mehr nötig zu fasten. Amos 8, Vers 9. Die Sonne geht unter am Mittag. Das heißt, verliert ihren Schein am Mittag. Ist das mal vorgekommen? Ah ja, genau, Golgatha. Genau am Mittag. 12 Uhr nach unserer Stundenrechnung. Jesaja 60, 20. Und die Sonne wird nie mehr untergehen. Ist das auch eine Verheißung? Herrlich. Und dann Markus 1, Vers 32, Lukas 4, Vers 40. Und er heilte sie und heilte alle. Nein, erst nachdem die Sonne untergegangen war. Vorher war es ja zu heiß, da kam die gar nicht. Hätte ich beinahe eine Dummheit gesagt. Epheser 4, 26, damit schließen wir. Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Das heißt also, wenn mich einer beleidigt hat, aufgeregt hat, dann darf ich ihm am Morgen früh, dann darf ich ihm zürnen den ganzen Tag, und wenn dann die Sonne untergeht, gehe ich zu ihm und sage, oh, ich habe dir doch alles vergeben. Ist das so gemeint? Lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn, das heißt, gebt dem Zorngefühlen nicht so lange Raum, bis Christus sich zurückgezogen hat in eurem Leben. Ist das auch ein Wort? Aha. Untergang der Sonne. Natürlich. Umso wunderbarer, alles da hatten wir jetzt die Parallelen, dann Aufgang der Sonne. Herrscherstellung der Sonne. Sonne stehe still, zu Gibeon und der Gibeoniter willen, du Mond im Tale Ajalon. Ungefähr einen ganzen Tag. Christus herrscht einen ganzen Tag, 1000 Jahre lang. Und der Mond ist im Tale Ajalon gefangen gesetzt. Satan, der Beherrscher, der Finsternis. So. Soweit.
Weiteres Band leer.